Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei Disco 80, dem Podcast über die Musik der 80er Jahre. Und wir haben heute zum allerersten Mal zwei Gäste, und zwar auch noch ganz spezielle. Er war seit 1980 bei den einstürzenden Neubauten, hat unter anderem die Filmmusik zu Das wilde Leben und Gegen die Wand geschrieben. Und sie hat die Love Parade mitgegründet, ist Multimedia-Künstlerin und zusammen sind sie Hacke de Picciotto. Willkommen Alexander Hacke und Daniel de Picciotto.
Hallo.
Das freut mich außerordentlich, dass ihr da seid. Als alter Neubauten-Fan ist das natürlich was Besonderes, aber ihr macht ja auch sehr aktuelle Sachen, da kommen wir noch dazu. Bei uns stellt sich jeder vor mit drei Dingen. Zwei davon sind die Wahrheit, eine ist eine Lüge und am Ende des Podcasts raten Christian und ich und die Zuhörer, was denn Lüge und Wahrheit waren dann. Fangt mal an mit euren drei Geschichten. Christian, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte auch unbedingt sagen. Ich wollte Hallo sagen. Ich bin hier vom Arbeitsamt einfach dazugesetzt worden. Das ist so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil das Arbeitsamt erkannt hat, dass ich nichts anderes kann außer quatschen. Und deswegen haben die mich hier dazugesetzt. Ich muss das machen, aber ich freue mich trotzdem, euch begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Also eine Geschichte, die wir erzählen wollen, ist, wir waren ja 14 Jahre lang Nomaden und waren unter anderem in Mexiko auf einer Party, wo es so exzessiv wurde, dass wir tatsächlich einen Geist gesehen haben.
Okay.
Ja, mit den Leuten von einem Kunstverein im Innenhof gesessen eines Hauses und haben uns unterhalten und haben halt Party gemacht. Und plötzlich habe ich ihn dann gefragt, wer ist denn diese alte Frau, die da hinten bei dir rumläuft? Und alle meinten, welche alte Frau? Und dann haben wir da rumgesucht und haben keine alte Frau gefunden.
Okay, spannend.
Willst du die zweite erzählen?
Also als wir noch getrunken haben, habe ich öfter unsere Getränke damit finanziert, indem ich also gerade in amerikanischen Bars meinen Tischnachbarn gesagt habe, I bet you I have a cock hanging below my knee. Also ich wette, ich habe einen Schwanz tiefer als mein Knie hängen. Mhm. Oftmals sind die Leute die Wette eingegangen und haben dann aber halt nicht erwartet, dass ich mir den Hahn aus Max und Moritz von Witwe Bolte, ne, den habe ich mir unters Knie tätowiert. Aha. Insofern habe ich die Wette dann immer gewonnen,
okay,
dass ich, that I have a cock hanging below my knee.
Sehr gut.
Sehr schön. Wie kreativ man so sein kann, wenn man Geld braucht.
Oder Alkohol.
Also erstaunlich.
Ja.
Gut. Mit der alten Frau, das geht mir jeden Tag so. Ich denke jeden Morgen, was macht die alte Frau neben dem alten Mann im Bett? Also, aber andere Geschichte.
Okay.
Ich habe jetzt vergessen, was die dritte Geschichte ist. Was weißt du?
Naja, also auch in Prag haben wir Geister gesehen. Und zwar waren wir in Prag in einer Residency, in einem Apartment, wo es also nicht nur unseren Schlafsaal gab, sondern auch noch einen weiteren, also unser Doppelzimmer gab, sondern auch noch einen weiteren Schlafsaal. Und Daniel und ich sind beide in der Nacht da pünktlich zur vollen Stunde geweckt worden von einem Gefühl, als würden wir auf einer
Autobahn
auf so einer Fußgängerinsel in einer Autobahn sitzen, als wenn so der Verkehr über uns hier drüber fahren würde, beziehungsweise du hast gesagt, dass es so wäre, als würde dich jemand anschreien. Ne?
Ja.
Und das ging also immer genau stündlich.
Also stündlich, die ganze Nacht lang. Und das war uns dann so unheimlich. Wir waren da ein paar Tage, dass wir am nächsten Tag gesagt haben, dass wir irgendwo anders schlafen möchten. Und die haben uns gesagt, das wäre bei jedem, der da übernachtet.
Wir haben dann auch spekuliert, irgendwie, was das gewesen sein kann, welche Art Geist das gewesen ist. Vielleicht eine Reisegruppe, die niemals da angekommen ist und verunglückt ist auf dem Weg dahin oder irgendetwas Ähnliches.
Okay, da muss ja schon eine Geistergeschichte stimmen von beiden. Wenn zwei Sachen stimmen.
Wir mögen Geistergeschichten.
Okay, sehr schön.
Euch umgibt auch so eine Aura des Übersinnlichen, finde ich.
Oh, oh, oh. That's what she said.
Ja. Alexander, du bist ja 1980 zu den einstürzenden Neubauten gekommen und da warst du gerade mal 15. So habe ich es nachgerechnet. Und zuvor hattest du dir als Alexander von Borsig mit Hiroshima schon so einen kleinen Kultstatus erarbeitet. Was, ein Wunderkind oder wie ist das passiert?
Naja, also wie das bei uns Wunderkindern ist, haben wir es meistens schwer im Leben dann danach. Also insofern, da ich es nicht so schwer im Leben hatte, glaube ich nicht, dass ich ein Wunderkind war.
Was jetzt?
Ja, naja, also das Ding ist halt, dass ich das Glück hatte, sehr früh sehr genau zu wissen, wer ich sein möchte und was ich machen möchte. Und das hat sicherlich auch geholfen, weil wenn ich das so an meinen Kindern sehe oder so, junge Menschen brauchen normalerweise eine ganze Weile, um herauszufinden, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und das Problem hatte ich nicht, weil ich wusste immer, ich bin Musiker und ich werde Musiker sein und das ist das, was ich mit meinem Leben machen werde und nichts anderes.
Und wie kam es dann, dass du zu den Neubauten kamst?
Naja, also ich meine, ich habe die Schule geschwänzt und habe immer in Schöneberg in so einem Plattenladen abgehangen, im Zensor. Da habe ich so meine musikalische Früherziehung erhalten in Form von den ganzen Independent-Produktionen, die damals so erhältlich waren. Habe halt so Sachen wie Plastic People of the Universe aus der Tschechoslowakei, ja. The Nihilist Spasm Band aus Kanada, Throbbing Gristle aus England, Suicide aus New York City und ja. All diese seltsame Musik gehört und dann danach ist man dann rübergegangen ins Café Metropa in der Goldstraße. Da hingen dann so Vögel ab, mit denen man sich angefreundet hat und zwei davon waren Blixer und Endro. Und als die dann Neubauten angefangen haben, habe ich gesagt, da mache ich jetzt mit. Und dann mussten sie damit leben, dass sie halt irgendwie diesen kleinen verrückten Scheißer am Hals hatten.
Okay. Du warst eine Zeit lang auch dann Anfang der 80er mit Christiane F. liiert. Das war, glaube ich, so die Phase, wo das Buch schon veröffentlicht war und sie aber, glaube ich, noch sehr bekannt war. Und zusammen habt ihr auch eine Band gemacht, Sentimentale Jugend. Magst du dazu was erzählen, wie das so war?
Ja, ich habe Christiane nach dem ersten Neubautenkonzert, also wo ich mitgespielt habe, in Hamburg kennengelernt. Das war Weihnachten 1980. Sie wurde meine erste Freundin. Ich war noch Jungfrau zu dem Zeitpunkt.
Danke für die Information.
Ja, naja, ich meine, ne, das sind ja nur Fakten des Lebens. 4 Jahre älter als ich und sie war zu dem Zeitpunkt, war sie gerade clean, hat aber nicht lange angehalten und somit auch unsere Beziehung nicht lange.
Okay, aber ihr habt keinen Kontakt mehr, ne? Nehme ich an.
Wenn ich sie auf der Straße sehe, gehe ich ihr, glaube ich, lieber aus dem Weg.
Und trifft sie auf deinem Kotti.
Würde ich jetzt mal so stehen lassen.
Ja.
Daniel, ihr seid ja, wie du gerade schon erwähntest, Nomaden gewesen eine ganze Zeit. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seid ihr aber quasi geläutert und nach Berlin zurückgekehrt. Was hat euch dazu bewegt? Ist Berlin doch der Mittelpunkt der Welt?
Naja, also eine Sache, die uns dazu gebracht hat, vor der Pandemie wieder mehr in Berlin zu sein, war tatsächlich Lederer, weil der uns total, also wir waren total beeindruckt, was für eine Künstlerpolitik der gemacht hat. Also es hat uns erinnert
an Kultursenator Klaus Lederer.
Ja, wisst ihr ja bestimmt.
Ich bin im Thema.
Ja, dass er irgendwie, also es war das erste Mal eigentlich seit den 80ern, wo man das Gefühl hatte, dass jemand sich um die Berliner Künstler so kümmert, dass sie ernst genommen werden und auch unterstützt werden. Zwischendurch war es alles mehr ein bisschen auf Touris und auf Leute von außerhalb konzentriert. Und als wir das mitbekommen haben, dachten wir, boah, das ist natürlich genial, weil wir waren so viel rumgereist und hatten natürlich auch die ganzen unterschiedlichen politischen Situationen in unterschiedlichen Ländern mitbekommen, wo wir dachten, also Künstler werden eigentlich grundsätzlich so gut wie gar nicht unterstützt. Und wenn es einen Menschen gibt auf der Welt, der jetzt gerade sagt, Künstler sind wichtig und vor allem die Berliner Künstler, da finden wir das ganz toll und finden das unterstützenswert. Und das fanden wir super, dass er dann irgendwie ersetzt wurde von einem CDUler, fanden wir dann nicht so toll. Aber zur gleichen Zeit hatten wir dann einen Mäzen, der gesagt hat, dass er nicht mehr mit anschauen kann, wie wir die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend irren. Weil wir hatten uns ja zum Ziel gesetzt, irgendwie einen Ort zu finden, der nicht gentrifiziert ist, der Künstler unterstützt, der preiswert ist und der uns irgendwie an Berlin in den 80ern erinnert. Da hatten wir eigentlich nur eine Stadt gefunden und zwar in Neuseeland, Dunedin, die Stadt, die am allermeisten weg ist überhaupt, ja. Die wirklich toll ist. Also die ist wirklich wie Berlin in den 80ern mit allem drum und dran, niedrigen Mieten, verrückte Künstler, Unterstützung. Aber es war uns einfach zu weit weg. Mhm. Auf alle Fälle hatte uns dann dieser Mäzen gesagt, ich kann es nicht mehr mit anschauen, wie lange ihr hier rumirrt, weil ursprünglich wollten wir ja nur 18 Monate reisen. Und meinte, ich muss meine Firma verkaufen, ich muss irgendwie investieren, ich werde euch ein Haus zur Verfügung stellen, wo ihr mir eine kleine Miete zahlt und wo ihr dann hier irgendwie, und das könnt ihr euch aussuchen. Und das ist natürlich ein Angebot, was man nicht abschlagen kann. Dachte man, verrückt, also das Schicksal holt uns jetzt wieder zurück nach Berlin. Und das ist auch gut so.
Wie empfindet ihr Berlin jetzt so gerade? Es ist klar, wir haben jetzt nicht mehr die 80er Jahre. Das fällt mir auch schwer, das so zu akzeptieren. Aber Berlin hat sich ja im Laufe der Zeit schon gewandelt. Ist jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt? Weil ich meine, jeden Tag reisen immer noch 50 Millionen Menschen gefühlt nach Berlin, um da mal zu gucken, wo der Alex ist oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was.
Ja, der Alex ist im Grund jetzt in Lichtenrade. Deswegen können wir den nicht so leicht finden.
Also ich finde, dass die Tatsache, dass Kultur hier so dermaßen gestrichen wird und dass auch noch geplant wird, mehr zu streichen, finde ich ein Verbrechen. Also gerade für Berlin, weil Berlin ist eine Stadt, die von seiner Kreativität lebt. Das finde ich echt enttäuschend, muss ich sagen.
Das ist die einzige Berechtigung, die Berlin hat, finde ich. Es sind sehr, sehr viele schlimme Sachen von Berlin aus passiert, aber das wurde ja dann irgendwann ein bisschen wieder nivelliert, will ich jetzt mal sagen, durch die schönen Sachen, die dort sich auch zugetragen haben. Und viele davon sind auch in den 80er Jahren gewesen.
Ja.
Also ihr seid fünf Jahre seid ihr rumgereist.
14.
14. Mhm.
14 Jahre seid ihr rumgereist. Mhm. Also dann ist die Liste wahrscheinlich der Länder und der Orte, an denen ihr wart, so lang, dass wir den Podcast damit füllen könnten. Ist das richtig?
Ja, alles aus Afrika und Asien und natürlich den Nordpol.
Da würde ich auch nicht tot über den Lattenzaun hängen wollen. Schön. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr seid als Paar ja dann zusammen gereist. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil es gibt, also wenn ich das jetzt mal für mich transferiere, in meinem Leben, glaube ich, zwei Leute, mit denen ich es länger als 30 Tage am Stück aushalten würde. Thomas, du bist keiner davon.
Das war mir schon klar, es geht so. Mir auch so.
Ihr sitzt ja auch nicht mal im selben Raum, oder? Ja. Im Gegensatz zu uns.
Ja. Das ist unmöglich, weil die Scheidungspapiere sind unterschrieben und wie gesagt, ich mache das nur, weil ich gezwungen werde, das zu tun. Und Thomas ist einer von den Leuten, die mich dazu zwingen. Aber das ist eine andere Geschichte. Stelle ich mir auf Reisen jetzt wirklich ernsthaft schwierig vor. Also, oder? Seid ihr so grün miteinander?
Naja, also ich...
Dass es keine Schwierigkeiten gibt.
Also für mich, ich habe sowieso große Schwierigkeiten mit Menschen generell. Und ich würde es eher umgekehrt sagen. Daniel ist einer der wenigen Menschen, mit denen ich überhaupt es aushalten würde. Und das Ding ist, dass wir, da wir uns so gut kennen und nun auch so lange zusammen sind, wir sind dieses Jahr 20 Jahre verheiratet und 25 Jahre zusammen, haben wir auch ein ziemlich hohes Level an Vertrauen aneinander, ineinander. Und das ermöglicht uns, ganz andere Sachen zu machen, als wir es machen könnten mit Leuten, wo man immer jeden Tag neu adjustieren muss, wie weit man gehen kann oder wie weit man einer anderen Person vertrauen kann. Und das ist auf alle Fälle ein großes Geschenk. Natürlich fetzen wir uns auch richtig. Das gehört genauso dazu. Aber ansonsten haben wir halt viele Strategien entwickelt, wie wir es schaffen, miteinander klarzukommen, auch wenn wir nicht miteinander beschäftigt sind.
Ohrstöpsel, Kopfhörer, das ist zum Beispiel hilft viel. Wirklich, Meditation, Yoga.
Daniel macht beide auf mich einen sehr tiefen, entspannten Eindruck. Ich glaube, um es so lange insgesamt miteinander auszuhalten, egal an welchem Ort, muss man schon also auch mit sich selber so ein bisschen im Reinen sein. Ne? Weil ich meine, ihr seid ja beide jetzt nicht die Menschen, wenn man eure Biografien liest, wo ich sagen würde, ja gut, das wird wahrscheinlich ziemlich einfach sein. Also sie ist ziemlich einfach gestrickt, du bist ziemlich einfach gestrickt. Also, ne, also ihr habt ja so, euer ganzes Leben ist ja eine Baustelle. Also Baustelle im Sinne von, ihr seid immer mit irgendwas beschäftigt.
Ja.
Und ihr tut Sachen zusammen. Würde ich jetzt, wenn ich Scheidungsanwalt wäre, würde ich euch dringend davon abraten, zusammen irgendwelche Sachen zu machen und lieber gemeinsam irgendwelche Sachen, aber es scheint ja bei euch zu funktionieren.
Und dann ist auch noch gut, ne? Das ist dann noch.
Also, naja, also, Wir haben, also wir sind beide sehr intensive Menschen, das muss man sagen. Und das ist auf alle Fälle erstaunlich, dass wir irgendwie das hinkriegen. Aber das ist nach, vielleicht nach diesem anthroposophischen Prinzip.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Dass wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben ja irgendwie so ein Ding, dass diese Menschen in vier unterschiedlichen Charaktere aufgeteilt werden. Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker. Und Choleriker. Und in der Schule müssen die Lehrer immer diejenigen, die diesen gleichen Charakter haben, nebeneinander setzen. Weil dann werden die so genervt voneinander, dass sie friedlich sind. Ja. Also zwei Choleriker nebeneinander denken dann immer noch, mein Gott, brüllt der rum. Ja. Und da werden sie ganz still. Und höchstwahrscheinlich hat das auch was mit uns zu tun. Wir haben beide höchstwahrscheinlich ADHS. Nee,
wir sind die fünfte Gruppe, wir sind Exzentriker. Und da man uns zwei Exzentriker...
ja, genau.
Wissen die Anthroposophen davon? Wissen die das? Nicht, dass der Rudolf Steiner euch da irgendwie abholt jetzt irgendwie. Oder irgendwie so, ne?
Naja, der hat das ja eh alles von Frau Blavatsky übernommen, wo es noch Theosophie hieß. Und sie hat ein bisschen mehr sogar noch drauf als er. Aber ja, nichtsdestotrotz.
Andere Geschichte.
Genau.
Daniel, du bist ja in den USA geboren und kamst 1987 nach Berlin. Wie lief denn das ab und wie hat damals Berlin auf dich gewirkt?
Also es war eigentlich per Zufall. Ich hatte, als ich in Amerika fertig studiert habe, bin ich nach Köln wegen einem Job gegangen. Die hat mich eingeladen. Ich hatte damals Modedesign studiert, für eine Firma Mire Mire Kostüme zu machen. Die waren so die ersten, die so Living Dolls hatten, also für Werbung irgendwie so Menschen, die so taten, als ob sie Roboter sind. Mhm. Und ich sollte verrückte Kostüme für die machen. Das hielt aber nur ein Dreivierteljahr, weil die mich so total unterbezahlt haben. Und dann wollte ich eigentlich zurück nach New York, weil ich da auch noch andere Jobangebote hatte und bin da irgendwie, hatte ich eine Einladung von einer Freundin, die mich eingeladen hat, nach Berlin zu kommen. Und die wohnte in einer großen Fabriketage, also 500 Quadratmeter, wo 5 Leute gewohnt haben und einer davon war der Keyboarder von Nick Cave. Mhm. Und ich bin dahin, das war mein erstes Mal in Berlin und hab mich sofort komplett verliebt. Also die Atmosphäre, diese komische, verlassene Atmosphäre, dieses überhaupt nicht auf Materialismus. Es gab irgendwie nur die nötigsten Läden. Es gab den ganzen Wahnsinn von New York nicht, den ich gewohnt war. Und ich war damals von New York nach Köln gezogen, weil ich irgendwie New York total satt hatte. Das war ja damals in den 80ern wahnsinnig gefährlich. Mir sind Lehrer und Mitstudenten erschossen worden, vergewaltigt. Mhm. Also es war richtig, richtig schlimm und ich bin total traumatisiert nach Köln. Und als ich dann in Berlin war mit der ganzen Kreativität, also ich habe innerhalb von der einen Woche, wo ich eigentlich bleiben wollte, dann sofort die ganze Berliner Szene kennengelernt wegen eben diesen anderen Leuten, die da gewohnt haben. Und da ist zufälligerweise genau in der Woche ein Zimmer frei geworden. Also es heißt eine Kofferablage über dem Badezimmer. Die wurde mir angeboten und habe ich sofort gesagt, ja, ich bleibe und ich bin geblieben. Ich bin einfach geblieben. Okay. Ich habe nicht mal mein Zeug abgeholt. Ich habe dann ein paar Jahre in Berlin gelebt, bevor ich dann überhaupt irgendwas geholt habe, weil ich sofort, also das, ich weiß nicht, es war Liebe auf den ersten Blick und es hat auch sofort funktioniert. Ich war dann 2 Wochen später in der Turbine, der Laden der Motte gehört hat und habe dann sofort da einen Job bekommen und habe meine Mode gemacht, die aber dann ganz schnell zu Kunst wurde und Musik sowieso. Also es war irgendwie so ein so natürlicher Zustand von wegen, hier muss ich sein. Also hier gehöre ich hin.
Aber du konntest da schon Deutsch durch deine Mutter oder?
Ja, meine Mutter ist Deutsch und ich bin dreisprachig aufgewachsen. Also von daher konnte ich das.
Ja, was die dritte Sprache?
Französisch.
Oh, es ist ja perfekte Kombi. Ne?
Ich hab Glück gehabt. Ich will seit Jahren Italienisch lernen und schaff's nicht.
Alexander, du hast irgendwann mal irgendwo gesagt, dass du gerne Spanisch lernen würdest. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang her. Wie weit sind da deine
Bemühungen? Ich habe es mehrmals, heikles Thema, ja. Ich habe es mehrmals bis zum Intermediate, also wie sagt man, bis zur mittleren Stufe sozusagen geschafft, aber es dann immer wieder verlernt.
Wir hatten so Phasen, wo jeder Gegenstand mit einem Zettel bedeckt war, in der gesamten Wohnung mit dem Spanischen.
So Post-its, ich habe meine Vokabeln so gelernt, indem ich alles irgendwie benannt habe in der Wohnung. Auch als ich in Therapie war, wegen meiner Knieprothese, habe ich auch da in dem Therapiezimmer alles irgendwie mit Zetteln bedeckt und so. Dann war auch noch das Ding, also man kommt halt nicht so richtig dazu, das dann auch so zu praktizieren, wenn man's die Vokabeln auch gut drauf hat. Und dann ist noch das Problem, dass ich lateinamerikanisches Spanisch gelernt habe, was dann, wenn man versucht, mit Spaniern Smalltalk zu machen, die dann einen immer so kopfschütteln angucken und dann so, nein, das kann man so nicht sagen. Also sowas sagt ein Dreijähriger oder ein Südamerikaner.
Also das heißt, du hast deine Bemühungen eingestellt jetzt.
Ich werde sie weiterhin aufnehmen, aber jetzt habe ich wieder, wir sind ja mit einer französischen Theaterproduktion verbandelt zurzeit. Mit der Compagnie du Sirep, mit dem Stück Sturpsepp, was im Mai in Lausanne in der Schweiz uraufgeführt wurde. Und dann inzwischen haben wir es auch schon in Bordeaux gespielt. Und wir werden das noch bis Ende 28 immer wieder in französischsprachigen Ausland aufführen. Und der Regisseurin habe ich versprochen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo wir in Paris im dortigen größten Theater, nämlich im Odeon, spielen werden, nämlich nächsten Januar, glaube ich,
März, du hast ein bisschen Zeit.
Okay, nächsten März, cool. Habe ich der Regisseurin versprochen, werde ich mit ihr französisch Smalltalk betreiben können. Das ist natürlich jetzt eine ziemliche Hausnummer, aber ich werde es jetzt erstmal mit Französisch versuchen und dann gehe ich wieder zurück aufs Spanisch, weil noch bin ich ja denkfähig und jung genug, um das vielleicht noch auf die Reihe zu kriegen in diesem Leben.
Das ist schön, dass du das hinterhergehängt hast, dass du noch jung genug bist.
Naja, wer mit 15 schon angefangen hat bei den Einschürzen Neubauten, es gab andere, die sind ja erst mit 30 eingestiegen in so Bands und erfolgreich geworden.
Ja, und wer lebt noch aus den 80er Jahren? Das ist nämlich die andere Frage.
Ja, genau. Ich wollte da auch nochmal zurückspringen. Und zwar, wenn ich einen Song nennen müsste, der mich aus den 80ern und im Nachgang am meisten beeindruckt hat und ist auch einer wirklich meiner Lieblingslieder, dann ist es Jügung, weil ich finde, der hat so einen Druck und so eine Atmosphäre und ist so was voraus gewesen der Zeit. Und da habe ich mich immer gefragt, wie ihr das aufgenommen habt, also mit Gareth Jones im Studio und so, das weiß ich schon alles, aber zum Beispiel war dieser Text, das wirkt ja alles so improvisiert. Wurde das so gesungen oder habt ihr dann einfach hinterher zusammengeschnitten, was irgendwie wie gepasst hat und nachgearbeitet?
Der Titel Jügung ist ein Zitat aus der Mao-Bibel. Und zwar Mao sagt irgendwo in der Mao-Bibel gibt es die Geschichte von dem Dorf Jugung, das im Vertrauen auf den eigenen Willen Berge versetzen kann. Die Berge, die wir damit assoziiert haben, waren aus Amphetamin. Und darum geht es ja in dem Stück eigentlich.
Ja, das weiß ich ja.
Und ich nicht.
Insofern war das ja der eigentliche Inspiration. Auch die ganzen Sounds, die man da hört, und da kann ich eine schöne Anekdote erzählen aus der Nummer. Die ganzen Sounds, die man da hört, sind ja quasi mit Utensilien gemacht sozusagen. Also der Grundrhythmus ist gemacht aus dem Geräusch von Klingen auf Klodeckeln und auf Kassettencovers und solche Sachen. Und auch das tatsächliche Zerreiben von Speedkristallen irgendwie ist in dem Sound drin. Naja, wir haben das dann im Hansa-Studio mit Gareth Jones aufgenommen und tatsächlich in der Toilette des Studio 2, dieser großen Hall in the Wall. Und Andrew hatte zu dem Zeit eine Schreckschusspistole und ich hatte die tolle Idee bei der Aufnahme von diesen kleinen Rasierklingen auf Klodeckel und Kassettencovern doch mal einen Pistolenschuss abzugeben und überraschenderweise. Und ich war dabei dann auch noch so schlau, den Klodeckel aufzumachen und quasi die Schreckschusspistole in die Kloschüssel reinzuhalten. Was so dermaßen saudumm war, weil durch diesen Trichter- und Reflexionseffekt, also der Knall auf mich zurückgeschleudert wurde in der zehnfachen, hundertfachen Lautstärke. Ja. Also ich konnte wirklich ein paar Tage lang nichts mehr hören danach.
Okay.
Wogegen die Jungs im Kontrollraum, die ich dabei erschrecken wollte, die haben durch ihre Lautsprecher nur ein gehört. weil alles die Kanäle halt irgendwie, die Kompressorenkanäle, alles hat irgendwie zugemacht. Und der eigentliche Knall, den haben sie halt von ganz weit weg aus der Toilette irgendwie gehört und haben sich da jetzt nicht weiter was gedacht. Nur als ich dann irgendwie vollkommen bleich und taub dann rübergetaumelt kam, dachten sie, okay, gut, da ist ein ziemlicher Idiot.
Ja.
Sehr schöne Geschichte.
Und es gab ja da diese Diskussion, dass sich Depeche Mode bei euch bedient hätte mit den ganzen Metal-Samples und so weiter, weil die ja dann ja auch mit Gareth Jones zusammengearbeitet haben. Da haben wir schon ein, zwei Mal im Podcast auch drüber philosophiert. Wie war es denn jetzt wirklich?
Naja, also das Ding war, die Technologie des Digital Samplings kam da gerade auf, ne? Und mehrere Leute sind also zum gleichen Zeitpunkt auf die Idee gekommen. Also ich meine, gut, wir haben diese Gegenstände als Percussion-Instrumente zweckentfremdet. Ne? Mhm. Aber Gegenstände zu samplen, also aufzunehmen zu kleinen digitalen Schnipseln und dann wieder abzuspielen, das haben natürlich alle möglichen Leute zu der Zeit gemacht und Depeche Mode auch und auch mit Gareth Jones, aber die haben halt auch, was weiß ich, in Shoreditch in London irgendwelche Metallgitter aufgenommen und solche Sachen. Also die Idee ist jetzt nicht so exklusiv unsere gewesen. Mhm. Das haben wir auch nie behauptet. Und wir haben auch nie behauptet, dass Depeche Mode uns irgendwas geklaut hätten oder so. Ne? Weil wenn man was klaut, dann hängt man das eh auch nicht an die große Glocke.
Disco-artig.
Jetzt wissen wir ja, dass du den Sportclub Neubauten verlassen hast. Dafür hat es mit Sicherheit auch einige Gründe gegeben, denke ich jetzt einfach mal, über die du jetzt auch gar nicht unbedingt sprechen möchtest. Aber die Wunde ist ja auch noch ziemlich frisch. Aber ich erdreiste mich trotzdem einfach mal nachzufragen, würdest du jetzt und heute eine Rückkehr zu dem Vereinswesen ausschließen?
Dann müsste mein Herz ein Affe sein, wie meine Mutter das ausgedrückt hätte. Das wäre vollkommen verrückt oder vollkommen idiotisch, das tun zu wollen. Nee, also ich bin sehr stolz auf vieles, was wir gemacht haben. Und es gibt sehr viele Erinnerungen, die ich natürlich aus 45 Jahren, dem größten Teil meines Lebens irgendwie mit mir trage, mit dieser Gruppe von Leuten. Aber andererseits sind da halt Dinge vorgefallen, die ich so nicht mehr tolerieren konnte. Und da ich mich jetzt seit schon über einem Jahr davon abgekoppelt habe, und zwar abgekoppelt nicht nur rechtlich und öffentlich, sondern auch seelisch und emotional, ich fühle mich sehr gut. Herzlichen Dank. Wie geht es Ihnen?
Ja gut, ist halt so. Ich stelle mir halt auch das ziemlich schwierig vor. Zum Beispiel unser Freund Gary Glitter. Ach nee, da heißt er ja gar nicht. Ich sehe Blixer immer mit so viel Glitter in letzter Zeit, wenn ich ihn sehe.
Also das kann man ihm nicht vorwerfen.
Nein, um Gottes Willen. Das ist auch nur Neid der Besitzlosen jetzt. Also aber ich stelle mir natürlich auch das schwierig vor, genau wie in einer Ehe oder wie auch immer, dass man, wenn man so lange Zeit zusammen geschäftlich aneinander gebunden ist auch und dass das da schon so zu menschlichen und anderen Konflikten kommen kann. Ne? Aber interessant, dass du sagst, also dass du dich jetzt momentan ausschließt, dass das da nochmal so zurückgeht. Dass du erinnerst dich an Unheilig, da hat es 5 Jahre gedauert.
Ja, aber der ist ja allein.
Der ist ja allein. Das ist natürlich etwas einfach. Aber er und der Graf sind ja auch zwei völlig verschiedene Personen. Also wir haben ja einmal den Hörakustiker Bernd. Und den Grafen. Und die müssen ja auch irgendwie miteinander auskommen.
Naja, wieso? Howard Carpendale geht ja auch schon seit den 90ern auf Abschiedstournee jedes Jahr, ja, oder?
Richtig, ich liebe ihn dafür. Jede Tour, die nicht als letzte Tour angekündigt wird, dann fange ich mir an, Sorgen über seinen Gesundheitszustand zu machen.
Ja. Daniel, du hast ja vorhin schon kurz Dr. Motta angesprochen und ihr habt ja zusammen 1989 die Love Parade gegründet, also die allererste, da wart ihr dabei, wie können wir uns das vorstellen? Ich weiß, dass sie sehr klein war, aber wie lief das so ab?
Also wir waren immer wahnsinnig gerne tanzen und wir waren beide totale Fans von der neuen Musik, die so gerade über den Horizont kam, Technomusik, also überhaupt diese elektronische Musik und hatten eigentlich uns immer gedacht, wir gehen irgendwie nach Südamerika irgendwann mal einer dieser großen Tanzparaden zu sehen, weil wir das so eine tolle Idee fanden. Und diese Liebe zu Paraden und zu dieser Musik hat uns dann praktisch irgendwann mal dazu bewogen zu sagen, warum machen wir das eigentlich nicht einfach in Berlin? Also, dass man diese neue Musik feiert, die hat ja alle musikalischen Sachen gebrochen von vorher. Es gab kein Gesang. Es war irgendwie monotoner Rhythmus quasi. Also es war ja alles komplett gegensätzlich zu dem, was man irgendwie in der Rockstadt Berlin vorher gehört hat. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass alle Leute diese Musik hören können und Musik fliegt über Mauern. Also das ist auch so ein symbolisches Ding gewesen. Und dann haben wir einfach gesagt, das machen wir jetzt. Und wir waren das gewöhnt, weil wir hatten ziemlich viele Partys vorher zusammen gemacht, alle möglichen in irgendwelchen Clubs oder irgendwelche verlassenen Orte oder so und waren das gewöhnt, organisatorisch zusammenzuarbeiten und haben das dann auf dem Kuhdamm geplant. Die Leute, denen wir davon Bescheid gesagt haben, haben uns größtenteils ausgelacht, weil Berlin war damals ja immer sehr cool und in Schwarz angezogen. Und ich habe damals noch Mode gemacht und sehr bunte, also mit Blumen und alles Mögliche. Und die haben gesagt, wie, ihr wollt auf dem Kuhdamm tanzen? Es gibt ja nichts Peinlicheres als das. Es gibt Leute, die das bis heute noch immer glauben und finden und denken. Aber damals waren eigentlich die meisten Leute, die dann gekommen sind, um uns zuzugucken, eben gekommen, um uns auszulachen. Also es gab eigentlich wenige, die da irgendwie die Idee verstanden haben.
Ja.
Und am Anfang, als wir losgelaufen sind, da war das auch komisch, weil wir gemerkt haben, wenn man jetzt irgendwie auf der Straße tanzt, also läuft und tanzt, ist echt was anderes als im Club, ne? Also gleichzeitig zu tanzen und zu laufen, das war irgendwas, was wir uns so nicht überlegt hatten. Und das war so ein bisschen holprig, bis wir dann zum Oliverplatz ankamen.
Aha.
Und da hat dann Motte gesagt, komm, jetzt bleiben wir auch mal stehen und tanzen ein bisschen, so ganz normal. Und da ist plötzlich der Funken übergesprungen. Das war so ein wirklich magischer Moment, also so ein Moment, den man nie vergisst, weil plötzlich haben alle Leute, es hatten sich auch mehr Leute versammelt, so Frau, ältere Damen, die am Einkaufen waren am Samstag. Plötzlich war allen klar, glaube ich, emotional, was wir da eigentlich machen, dass wir auf dieser in dieser Stadt, auf dieser Straße mit dieser ganzen Geschichte uns davon lostanzen quasi und irgendwie eine neue Generation ist, die neue Impulse bringt. Und das war plötzlich emotional fühlbar und alle haben angefangen mitzutanzen. Das heißt, es war dann so wie die Rattenfänger von Hameln, dass wir dann den Weg zurück immer mehr und mehr wurden. Es hat dann ein bisschen geregnet und alle wurden total euphorisch. Also das sprang so über. Und da haben dann alle gesagt, das müssen wir auf alle Fälle nochmal machen. Und im nächsten Jahr war es ja dann Ost-West zusammen. Und das war auch nochmal, also so ein unfassbar euphorisches Gefühl, dass man dachte, wir überwinden alle negative Vergangenheit und wir tanzen. Und das ist die neue Zukunft und es wird total positiv. Also das war irgendwie, die ersten zwei Love Parades waren wirklich einmalig. Also ich bin ja dann bei der dritten, habe ich mich immer mehr distanziert und bei der vierten auch, weil ich wollte keine Parademacherin sein. Ich war Musikerin, Künstlerin. Aber diese zwei ersten waren schon wirklich was Besonderes.
Ja, so im Nachhinein sind ja die 90er so das unbeschwerte Jahrzehnt gewesen. Das haben wir damals gar nicht so mitbekommen. Ne? Wir dachten, was tanzen die jetzt alle und so. Aber ihr habt das Gespür gehabt und gewusst, ja, das ist jetzt die Zeit. Die wird nie wieder so kommen.
Ja, ja. Und wir waren uns, also ich war mir auf alle Fälle, vielleicht weil ich Amerikanerin bin, also mir war immer bewusst, wenn ich eine Straße runterlaufe, also was für einen geschichtlichen Kontext das hat. Also das E-Werk zum Beispiel, das war ja in der Gegend, wo ich auch gearbeitet habe, in der Gegend, wo also Geschichte einfach so dermaßen vielschichtig war, wo man jedes Gebäude anschauen konnte und denken konnte, ja, das ist aus der Zeit, das ist aus der. Und ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich da arbeiten gegangen bin, dachte ich immer, und wir tanzen das jetzt alles weg. Da waren wir uns schon sehr bewusst darüber.
Alexander, du bist nicht so ein Tänzer, ne?
Ach, doch. Du kannst toll tanzen.
Doch, aber.
Kann er? Aber nicht so Techno.
Ja, ich bin mehr so auf Rocksteady und so alten Reggae, irgendwie kriege ich gute Laune und habe Bock zu tanzen. Ja, also die Techno-Musik, also ich meine, ich fand das gut, auch da dieses Prinzip der Zweckentfremdung und der Wiederverwertung, was ja ein großer Teil von Techno ist, den fand ich ganz, ganz toll. Aber ansonsten war ich natürlich arrogant, wie ich bin. Ich habe gesagt, ey, mit eurer elektronischen Musik, ey, das habe ich vor 10 Jahren gemacht. Komm. Ja, und habe dann mich stattdessen mit Country und mit Metal beschäftigt, irgendwie, weil das war für mich neu, irgendwie Ende der 80er.
Ja. Wobei ich natürlich dachte, Country kommt aus Amerika, das ist ja ein Schlager. Arrogant, wie ich bin.
Ja, ja. Übrigens eins meiner absoluten Lieblingslieder, Asche über mein Haupt, ich wusste nicht, dass du daran beteiligt warst, diese P1E-Geschichte, 49 Second Romance, da warst du auch beteiligt.
P1E,
eins meiner absoluten, ja, unfassbar, ja. Ich sagte auch, warum ich das jetzt anders ausgesprochen habe, weil damals, bis vor circa 2 Stunden, war ich mir ganz sicher, es kursierte immer dieses Gerücht, dass Stefan Eicher von Grauzone damals beteiligt war an der Nummer. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das so ein Vorgänger quasi von Grauzone war. Mir war nie gewahr, dass du da der federführend oder wie auch immer Mensch warst hinter dieser Geschichte.
Nee, ich war auch nicht der federführende Mensch. Also diese eigentliche Single, auf die du anspielst, die auf Exilsystem der kleinen Plattenfirma des Oswald Wiener, eines Wiener Gastronoms in Berlin irgendwie erschienen ist, die habe nicht ich gesungen, sondern Thomas Vorburger heißt der. P1E, das war so eine Kindheitsfreundschaft von mir. Also wie gesagt, alle meine Freunde waren also 7, 8, 9, 10 Jahre älter als ich ein Teenager war. Und das war die beiden Michas, Michael Schäumer und Michael Vogt, die haben dann später auch das SO36 betrieben, Anfang der 80er Jahre, nachdem Martin Kippenberger das abgegeben hat. Und dadurch, weil ich mit dem befreundet war, konnte ich halt auch all diese Bands umsonst mir angucken als Kid irgendwie. Und das war alles ganz wichtig und toll für mich.
Was für eine coole Nummer. Hast du noch eine Schallplatte davon? Besitzt du selber eine Schallplatte davon? Ja, heb die mal gut auf, die ist sehr, sehr teuer.
Okay.
Wenn es euch beiden da mal richtig dreckig geht, kannst du die verkaufen. Also.
Das Cover von der zweiten P1E-Single, wie hieß das? Dependence. Also auf alle Fälle ein Cover habe ich noch bei meinem Vater im Büro mit Letraset gemacht, das Cover. Also ich habe später dann auch so ein paar Covers für Leute gemacht, also für Crime in the City Solution und solche Sachen.
Mit Letraset, wie süß.
Ja, mit Letraset und halt mit so Copyshop-Kunst, ne? Also so ausschneiden, aufkleben, übermalen, fotokopieren und solche Sachen.
Coole Nummer. Aber ich denke, es ist jetzt auch mal Zeit, über eure neue Sache zu sprechen.
Absolut.
Da möchte ich eine Sache kurz vorweg schicken. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst und ich weiß auch nicht, ob es euch interessiert, aber ihr seid mehr oder weniger schuld daran, dass ich in den letzten Tagen einen fast Autounfall gebaut habe. Und zwar höre ich eure Zeitenwende-Geschichte gerne auf der Autobahn. Und zwar, das hat abgelöst, ich höre immer neu, wenn ich auf der Autobahn bin. Hallo Gallo.
Ja.
Diese Nummer hat für mich auch so ein Spirit, dieses wiederkehrende, diese loopartige Wiederholen. Das ist für mich echt, also eine 2026er Krautrock-Nummer. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Das ist wirklich, also es ist so eine schöne Mischung aus Neu und Dead Can Dance, finde ich, eure Sachen. Und das ist also Zeitenwende, habe ich gerade hier aufgeschrieben mir. Zeitenwende gleich Autofahrermusik. Wirklich, ich kann das auch allen Hörern hier nur empfehlen. Hört euch das im Auto an, bleibt auf der linken Spur und gebt mal richtig Gas und dann kommt die Nummer richtig zur Geltung.
Ja. Naja, also
richtig.
Mega Song.
Okay.
Aber kein Autounfall machen.
Herzlichen Dank. Also ich meine, Neu, bin auch immer ein großer Fan von Neu gewesen und von, also insbesondere von Klaus Dinger, dem Schlagzeuger, der, wie wir auch damals bei Neubauten schon gesagt haben, der Erfinder des Ein-Eintel-Rhythmus war. Nämlich und das Tolle an Neu war eben auch, dass es eigentlich bei keinem Neustück, wenn ich das jetzt so richtig überblicken kann aus dem Kopf, irgendeine Form von Akkordwechsel gibt.
Wozu auch? Wird total überbewertet.
Ja, genau. Also,
und das Schöne ist ja, dass die Nummern auch nicht so lang sind, also immer so zwischen 9 und 13 Minuten.
Wir haben sie geschlagen. Wir haben ein Meditationsalbum gemacht mit 3 Stücken drauf, die jeweils 20 Minuten lang sind.
Da musst du auch die nötige Selbstbewusstsein haben, den Leuten das zuzumuten und zu sagen, pass auf, das ist so geil, da können wir jetzt nicht irgendwie schon nach 15 Minuten aufhören mit der Nummer.
Ja, also ne, Neu und Düsseldorf irgendwie, ne? Das ist.
Also speziell jetzt Zeitenwende für dich, das hat wirklich so was Hypnotisches. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich war da so drin, irgendwie, dass ich Ferrari, den ich überholt habe, da nicht gesehen habe.
Oh mein Gott!
Nein, sehr schön.
Was man mit so Elektroautos alles machen kann. Ne?
Ja, Wahnsinn. So mit so einem BYD oder wie die heißen.
North Star, oder wie heißen die? Nee, North Pole? Nee, Polestar.
Polestar,
ja, sowas hätte ich gerne.
Ja. Nee. Ich habe einen 500er Fiat. Erzählt mal was dazu, zu der Geschichte. Was cool ist, dass ihr halt auch so regelmäßig Musik macht. Und ich glaube, ihr macht das nicht, weil euch so schrecklich langweilig ist, sondern weil es so viele Sachen gibt, die da raus müssen. Oder
ja.
Kann das sein?
Ja, also wir könnten theoretisch in dem Moment, wo ein Album fertig ist, gleich weitermachen mit dem nächsten. Also irgendwie so Musikblock haben wir eigentlich nie, aber wir machen ja viel Theater und auch vor allem viel Filmmusik. Das heißt, da verdienen wir auch ein bisschen mehr Geld mit als mit den Platten. Von daher müssen wir das dann immer abwechseln. Aber das macht schon total Spaß. Also wir haben ja am Anfang, als wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen, haben uns überlegt, wie um alles in der Welt was sollen wir jetzt eigentlich machen für eine Musik? Wir sind eigentlich sehr unterschiedlich und haben dann irgendwann mal so gedacht, okay, wir spielen jetzt einfach mal so, dass jeder das macht, was er am besten kann. Und gucken, ob das zusammenpasst. Wir haben vorher alle möglichen Konzepte gehabt und keine Ahnung was. Und da waren wir in der Mojave-Wüste in Kalifornien in einem Studio von einem Freund und haben einfach mal so gemacht, was wir... Und das hat funktioniert. Das war irgendwie irre, weil ich spiele ja eigentlich altmodische Instrumente, die nicht elektronisch sind. Ich mag kleine Melodien, ich mag leise Sachen, ich mag Harmonien, ich komme aus der klassischen Musik. Mhm. Alex ist genau das Gegenteil, er mag wahnsinnig laut, er spielt elektronische, irgendwie all diese Sachen. Und es hat aber funktioniert, weil wir dachten irgendwie, oh Gott, das darf jetzt nicht irgendwie so, was gab es doch mal so eine furchtbare Phase in den 80ern mit so klassischer Musik in Rock oder irgendwie.
Ja, die gibt es immer noch teilweise, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und dann dachten wir irgendwie, das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja. Und wenn das passiert, dann können wir keine Musik zusammen machen. Aber das ist dann vielleicht auch aufgrund der Wüste, in der wir waren, die irgendwie so dieses wüstenartige, dronige bei uns rausgebracht hat, hatten wir plötzlich das gefunden, was irgendwie geht und was uns auch total glücklich gemacht hat. Dieser Grundgedanke, der bleibt eigentlich. Also unsere Musik verändert sich ja immer so ein bisschen mehr, also bei jeder Platte, weil wir dann irgendwie, also bei dieser zum Beispiel dachte ich, ich würde gerne wieder mal Klavier spielen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil mir das nicht frei genug war, nicht dronig genug. Aber ich dachte, irgendwie habe ich wirklich Lust wieder Klavier und wir wollten auch mehr elektronische Sachen mit reinbringen, weil wir auch viel elektronische Musik hören, weil ich auch viel mit Gudrun gut gemacht habe, elektronisch und jetzt gerade mit Few, mit der japanischen Soundmusikerin, was gemacht habe. Also ich mag elektronische, eigenartige Sounds und Alex ja sowieso. Dann dachten wir, das bringen wir jetzt mit rein. Und auch, dass ich irgendwie keine Lust hatte. Also bei Drone ist ja das Ding, dass es sich immer wiederholt. Und ich hatte irgendwie, also wir können das jetzt aus dem Ärmel schütteln, sowas inzwischen. Ne? Und dann dachte ich, das ist jetzt zu einfach. Ich würde gerne mal irgendwie mehr ausprobieren mit elektronischen Breakbeats oder keine Ahnung was. Und Alex hatte da sowieso schon die ganze Zeit was im Kopf. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und was auch noch der Gedanke war, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland komme und mich wieder hier niederlasse, dann möchte ich auch mal in Deutsch was schreiben. Also dann muss ich mich auch mal dieser Sprache stellen, die ich zwar fließend sprechen kann, aber ich denke eigentlich immer noch in Englisch. Und dann dachte ich, das ist eine interessante Herausforderung und das würde mir auch total Spaß machen. Und das war im Prinzip, das waren so die Voraussetzungen von diesem Album. Wo wir dann irgendwie so in den ersten zwei Wochen erstmal dachten, oh Gott, was machen wir hier? Weil wir das eben nicht so aus dem Ärmel schütteln können wie die Drones. Aber es war wie so eine Art Puzzlespiel, ne? Also das, bei uns ist immer sehr viel instinktiv. Also es passiert irgendwie so von alleine.
Und unsere Arbeit ist sehr oft in sehr vielen Fällen, eigentlich oder besser gesagt, eigentlich immer informiert dadurch, wo wir gerade sind. Wie sie gerade sagte, dieses Album Perseverancia war in der Mojave-Wüste aufgenommen, danach haben wir Menetekel in einer mittelalterlichen Kirche in Krems an der Donau in Österreich aufgenommen. Das nächste Album The Current war an der Nordwestküste Englands in Blackpool, in so einem heruntergekommenen Rummelplatzstadt an der irischen See aufgenommen.
In einem Airbnb über einer Fish and Chips.
Lecker gerochen bestimmt.
In Blackpool kann man nur über einer Fish and Chips Bude oder über einem Casino wohnen. Es gibt keine anderen.
Das hörte ich auch, dass also unter quasi jedem Airbnb ist eine Fisch- und Chipsbude.
Oder ein Casino.
Wenn da noch keine ist, dann dürfen die auch kein Airbnb machen. Genau.
Ja, und insofern sind halt unsere Alben immer irgendwie von dem Ort beeinflusst. Und dass wir jetzt eben hier in Lichtenrade am Südrand Berlins sind, was zufälligerweise auch noch der Bezirk ist, in dem ich in die Grundschule eingeschult worden bin. Was also für mich jetzt so eine 360 Grad Wendung ist, quasi wieder der Ausgangspunkt zurück, wo ich eigentlich meine ganze Jugend über von weg wollte. Da bin ich jetzt wieder gelandet, aber als ein komplett anderer Mensch, da wir uns ja weiterentwickeln und man nicht mehr derselbe ist, der man war.
Und ja. Das ist natürlich auch so, dass für mich ist das irgendwie eine ganz fremde Welt.
Ja.
Und da ist es irgendwie, glaube ich, auch so wieder diese Kombination von den Gegensätzen, die dann diesen Ort, den Alex eigentlich sehr gut kennt, wieder zu was Neuem macht. Also das ist ganz interessant. So Gegensätze bringen immer irgendwie ein drittes Magisches hervor. Und das ist irgendwie dann in diesem Fall das Album gewesen.
Sehr schön. Und ich finde, eure Musik hat ja schon, das habt ihr ja auch so ein bisschen angesprochen, was Existenzialistisches auch so ein Stück weit drin und natürlich sehr filmmusikartig. Aber wie ist es denn, wenn ihr gefragt werdet, wie beschreibt ihr eure Musik? Das werdet ihr wahrscheinlich sehr häufig gefragt. Sagt ihr dann einfach, Mensch, hört das doch an? Oder findet ihr, man kann es mit Worten adäquat beschreiben,
naja, was also ihr dem, macht? Dem Taxifahrer sagen wir, es ist ein bisschen so wie Filmmusik.
Mhm.
Na? Ja. Das ist die Kurzfassung. Dann die Beschreibung Symphonic Drone haben wir eigentlich nur aufgenommen, weil eigentlich haben wir eben auch in diesem Zusammenhang Cinematic Drone gesagt. Aber wenn du Cinematic Drone googelst, dann kriegst du eine Drohne, eine fliegende Kamera. Ne? Und das war dann jetzt auch nicht wirklich zielführend. Dadurch haben wir dann dieses Genre Symphonic Drone sozusagen erfunden.
Daniel Miller von Mute sagt, wir hätten irgendwie ein neues Genre erfunden. Also das kann man eigentlich nicht wirklich mit irgendwelchen anderen Genres beschreiben.
Das finde ich eben auch. Ich weiß, was es ist und was es darstellt, aber einordnen konnte ich das gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass es so ist, weil alles, was du heute hörst, kannst du in eine Schublade stecken und das nicht. Und das ist eine spezielle Qualität.
Danke.
Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass das so ist eigentlich. Also ich rede jetzt relativ selten mit meinem Taxifahrer über Musik an sich, obwohl eigentlich der Taxifahrer definitiv, weil der hat nämlich Musik studiert, nur abgebrochen und hat dann festgestellt, dass es zielführender ist, Taxi zu fahren. Viel, viel schwieriger ist es, das Leuten zu erklären, zum Beispiel, die in Schallplattenfirmen sitzen. Ja, weil die haben nämlich meistens keine Ahnung von Musik. Nee, genau. Bei Daniel Miller mag das etwas anders sein. Und noch schlimmer ist es natürlich bei Musikjournalisten, weil der Musikjournalist an sich hat ja diese tragische Veranlagung, dass er eigentlich frustrierter Selbstmusiker ist und eigentlich nur darauf wartet, dass er irgendwas zerreißen kann aus reiner Frustration. Ne? Das kann auch manchmal sehr, sehr unterhaltsam sein, aber grundsätzlich ist es immer schwierig, glaube ich, so seine Musik selber irgendwo einzuordnen. Ne?
Ja, also ich denke, man muss sich, also wir müssen uns davon sowieso abkoppeln, von dieser Kategorisierung und von dieser Klassifizierung. Also das ist tatsächlich nicht unser Job, das zu beschreiben, sondern wir machen es und beschreiben sollen das gefälligst andere und das bitte gut, weil sonst gibt es Stunk.
Naja, aber es ist auch so, dass wir ja grundsätzlich per se eigentlich überhaupt nichts bedienen können, weil wir so dermaßen unabhängig sind und sein müssen, um überleben zu können, dass wir im Prinzip alles total eigen machen. Also entweder ist es ja heutzutage so, dass du durch die Musik Markt komplett anpasst, um irgendwie das machen zu können oder dich komplett davon irgendwie abkoppelst. Und das machen wir ja eigentlich schon immer. Also Alex mit Neubauten damals ja auch schon und ich mit am Anfang auch mit der elektronischen Musik war es ja auch genau das Gleiche. Also wir sind das gewöhnt, dass wir irgendwie was hören, dass viele andere erstmal denken, was ist das denn für eine eigenartige Sache? Und das ist für uns relativ normal, dass wir irgendwie sagen so, ja, also wir wissen nicht, wie man das beschreibt, ihr müsst es euch einfach anhören, aber wir können es jetzt mal Symphonic Drone nennen.
Ja.
Also es ist irgendwie, das ist unsere Lebensgeschichte eigentlich, dass wir Sachen machen, die nicht einordnenbar sind. Und das meine ich jetzt nicht angeberisch, sondern das kann auch natürlich ein Problem sein, aber so ist es einfach.
Das ist also damit hängt die Latte auf alle Fälle ziemlich hoch, weil wir uns halt geschworen haben, dass wir werden niemals irgendwelche Nebenjobs oder sowas machen, sondern wir werden es schaffen, mit dem, was wir ausdrücken müssen oder das, was wir meinen, ausdrücken zu müssen, uns auch zu ernähren. Und das werden wir machen, solange wie wir das machen können.
Also, ja, müssen wir dann auch, wenn wir keine Rente
Ja klar,
kriegen.
Sonst würdet ihr auch Taxi fahren.
Eben. Ja eben, also ich habe keinen Führerschein. Und abgesehen davon habe ich...
Hast du nicht?
Nee, ich habe noch nie in meinem Leben Führerschein gehabt und das ist auch gut, weil sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit euch reden können, wenn man meine Lebensgeschichte kennt.
Das stimmt wohl.
Ich kenne übrigens einen Taxifahrer, der ist mal, der wollte lieber Arbeitslosengeld kriegen und ist deswegen mit seinem Taxi die Stufen eines Polizeireviers hochgefahren, um seinen Führerschein abzugeben.
Schlechte Idee wahrscheinlich, ja.
Muss ich auch mal drüber nachdenken. Großartig. Das ist aber auch der Grund, warum wir Nomaden geworden sind 2010, weil die Miete damals so gestiegen ist, dass wir gesagt haben, also wenn wir jetzt hier bleiben, dann müssen wir einen Nebenjob holen, um das Haus oder die Wohnung zu bezahlen. Das war eine Remise, eine gemietete. Und dann haben wir gesagt, nee, also dann gehen wir lieber das Haus auf und werden heimatlos, als dass wir jetzt irgendwie was machen. Wir haben jetzt 30 Jahre lang alles gegeben, gehungert oder was auch immer, um diese Kunst zu machen, dann werden wir das jetzt auch ohne Haus machen. Das ist irgendwie, es gibt einfach keine andere Alternative für uns.
Ja. Ich habe auch noch nie in meinem Leben irgendwelches Geld vom Staat genommen. Also da bin ich eigentlich auch sehr stolz. Ich habe nie irgendwie Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld oder irgend so einen Quatsch bezogen.
Naja, Quatsch ist es nicht. Es hilft schon viel.
Naja, klar, es hilft viel, aber für mich ist es halt irgendwie, war das nie eine Option, irgendwie das zu machen.
Ich wollte noch mal einen kurzen Schritt zurück machen, weil ich das auch damals mitbekommen habe und sehr spannend fand. Du hattest 1998 mit Merit Becker zusammen auch ein Album aufgenommen, Nachtma, und dann später auch mit Ben Becker die Klaus Kinski-Gedichte vertont. Ich fand, das war damals auch sehr, sehr eigenständig und hat verdammt gut funktioniert. Wie kam es denn dazu, dass ihr das gemacht habt?
Nö, das war so mein kleiner Ausflug ins Berliner Großbürgertum, aber da habe ich mich nicht lange wohlgefühlt und bin dann da wieder weg.
Trotzdem kann ich sagen, dass du da Qualität abgeliefert hast.
Das freut mich.
Ja, okay, gut. Schön. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir zu den Lügen und Wahrheiten kommen. Ich habe vorhin entnommen, dass Daniel Miller, der hat ja Mute verkauft, aber er spielt offenbar immer noch da eine Rolle. Also entscheidet er noch, wer da auf dem Label ist?
Wir lieben Daniel. Ohne Daniel irgendwie gäbe es einige Dinge auf dieser Welt nicht. Und er ist ein ganz toller, bescheidener, herzensguter Mensch. Und das Ding ist, dass Daniel hat die Firma verkauft in den 90er Jahren. Und es war ihm dann irgendwann zu langweilig und hatte sie wieder zurückgekauft. Also Mute gehört Daniel Miller.
Ah, okay, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, dass er die dann wieder zurückgekauft hat. Ja.
Und der entscheidet auf jeden Fall auch, wer da gesigned wird. Also das ganze Team ist super, aber er hat natürlich das letzte Wort. Und wie gesagt, bei uns hat er gesagt, wir hätten irgendwie einen neuen Musikstil erfunden und das fände er total super. Und normalerweise würde eine Plattenfirma sagen irgendwie, wie soll ich das denn verkaufen? Und das ist für ihn eine Herausforderung. Er sagt, darauf freue ich mich, das macht mir Spaß. Und mit so jemandem zu arbeiten und das Glück zu haben, so eine Plattenfirma zu haben, die genau so rumdenkt und nicht andersrum, das ist natürlich echt ein Geschenk. Ne?
Also da gibt es auch nicht mehr viele von.
Nee, also es gibt eigentlich wirklich, wir kennen keine. Wir hatten vorher ein paar Mal versucht, mit irgendwelchen Plattenfirmen zu sprechen und die haben immer gesagt, wir wissen nicht, wie wir euch verkaufen können. Mhm. Und bei ihm war das gar nicht darum, dass er gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich euch verkaufen kann. Er hat einfach gesagt, ich finde das total genial, was ihr macht. Ich will euch haben. Und das ist irgendwas, was es eigentlich nicht mehr gibt. Also es ist genauso wie damals irgendwie in den 80ern, 90ern, wenn man auf Tour war, dann haben die Booker oder die Promoter gesagt, wir wollen eure Konzerte unterstützen. Wir wissen, dass ihr nur 5 Leute ziehen werdet, aber wir wollen das aufbauen, weil wir eure Musik so toll finden. Das muss einfach irgendwie größer werden. Das gibt's auch nicht mehr heutzutage. Heutzutage wird gesagt, wie viele Plätze verkauft ihr und entweder ihr könnt spielen oder nicht.
Ja, wie viele Follower habt ihr?
Ja, genau.
Da habe ich auch noch eine ganz kurze Frage dazu. Ihr spielt am kommenden Samstag in Berlin, ist das richtig?
Das ist korrekt.
Was erwartet mich da, wenn ich da auftauche als Besucher? Wie setzt ihr das, das frage ich mich ernsthaft, wie setzt ihr das live um?
Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das neue Programm spielen. Und wir sind ja grundsätzlich, Daniel und ich sind die Tour-Entourage. Wir sind die Band und die Crew und das Management und the Security. sind wir alles in einer Personalunion, nämlich wir beide. Und wir spielen seit Jahrzehnten unsere gesamten Programme alleine auf der Bühne. Mhm. Ja. Mhm. Aber an diesem Samstag, dem 27. Juni im Silent Green im Berliner Wedding im Rahmen der Sonic Morgue Veranstaltungsreihe, findet die Veröffentlichung, also die Präsentation dieses Albums Lichtung von Hacke de Picciotto auf Mute Records statt. Und wir haben dafür dann ausnahmsweise mal ein paar ganz tolle Gäste eingeladen. Dorit Kreisler, eine in New York lebende Österreicherin, die Theremin-Virtuosin ist, also das Instrument, was man nicht anfasst. Dann haben wir Vincent Signorelli, bekannt als Schlagzeuger von den New Yorker Noisecore-Bands Unsane und von den Swans ganz früher. Mhm. Der wird da sein und Percussion mit uns spielen. Und Jakob Ilja von Element of Crime spielt auch bei einem Stück Gitarre. Und der unglaubliche Mark Reeder wird vor und nach uns Platten auflegen.
Okay.
Das macht er sehr gut.
Ja, genau. Ja. Den hatten wir auch schon im Podcast. Das war sehr, sehr schön mit ihm. Ja, ist ja, ja auch das eine Ikone. Ja. Leider wird die Folge erst danach erscheinen. Die kommt jetzt in eineinhalb Wochen, kommt die raus. Aber ich habe gesehen, ihr spielt auch am 1. September in Genf. Ich wohne ja in der Schweiz.
Ja.
Und da seid ihr dort auch im Cave, glaube ich. Ja.
Genau, im Cave 12. Genau, und wir werden auch noch mal in Berlin spielen, und zwar als Support für die Sterne. Ich glaube, im September oder Oktober. Also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, in Berlin uns zu sehen. Und sowieso, wir werden sowieso ziemlich viel touren diesen Herbst.
Das packt der Thomas auf jeden Fall in die Show.
Genau.
Und,
sehr gut, ja.
Super.
Wir bitten sehr darum.
Schaut euch das an, ihr Leute da draußen. Ich glaube, da lernt ihr was Neues.
Ja, genau. Und also du hattest ja gefragt, wie wir das machen. Also ich spiele 5 Instrumente auf der Bühne und Alex spielt Perkussion, Bass und macht die elektronischen Sachen. Das heißt, wir können natürlich nicht die ganzen orchestralen Sachen selber aufführen. Das kommt dann irgendwie elektronisch. Aber wir spielen schon sehr viele der Instrumente live. Also wir kriegen oft gesagt, dass unsere Musik toll wäre zum Hören auf der LP, aber uns live zu sehen wäre auch sehr unterhaltsam, weil wir die ganze Zeit Instrumente wechseln und alle möglichen Sachen machen.
Ja, du hast ja so komische Sachen, so sieht aus wie so ein Mixer, wo du drehst und
irgendwelche
Knöpfe. Ja, das war das Wort.
Drehleier.
Drehleier.
Oder Hurdy-Gurdy, wie Donovan sagen würde.
Genau.
Also ich, verrückter Scheiß ist das. Ja, also unglaublich.
Ich liebe eigenartige Instrumente.
Sehr schön. Genau, die Sachen findet ihr alle in den Shownotes, die Live-Termine. Es gibt auch wie immer eine Playlist dazu, wo wir so die Sachen, über die wir geredet haben, da drin haben. Und ihr müsst dann unbedingt auch in das Album Lichtung reinhören. 10. Juli erscheint es offiziell. Kann man ja aber vorab schon. Gibt es ja die eine oder andere Single, die man auch jetzt schon dann anhören kann.
Genau, und all unsere Musik zusammen und einzeln kann man auf der Hacke de Picciotto Bandcamp-Seite sich anhören und vor allen Dingen erwerben, meine Damen und Herren.
Das ist ein sehr guter Hinweis, weil Bandcamp ist ja die Seite, bei der Musikfans kaufen, weil das Geld dann doch da wenigstens überwiegend bei Musikern ankommt. Ich habe gesehen, da gibt es auch deine Autobiografie, Krach. Die habe ich heute mir gekauft. Ich hatte keine Zeit mehr, die durchzuhören, die 10 Stunden, aber ich bin sehr gespannt.
Ach toll, die Audioversion?
Ja, genau, die Audio als Hörbuch. Ja.
Ach super.
Kann man also auch kaufen bei Bandcamp zur Vertiefung.
Korrekt.
Bis zum nächsten Podcast werde ich es gehört haben. Und dann könnten wir hinterher nochmal ein Interview machen, dann weiß ich noch mehr.
Gerne.
Kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Ihr habt eine Geistererscheinung in Mexiko gehabt auf einer Party. Ihr hattet eine in Prag bei der Übernachtung. Und ich vergesse immer das Dritte. Das ist, was war das Dritte gewesen, was ihr noch hattet?
Ich hab mir Witwe Boltes Haaren auf die Wade tätowiert.
Genau.
Also das muss stimmen. Also da habe ich für mich beschlossen. Also,
du sagst, das Tattoo stimmt. Ich
auf jeden Fall. Und die beiden Geistererscheinungen, also eine von den beiden Geistern muss ja dann tatsächlich existent sein. Und was war das eine?
Prag, ja. Mit lauten.
Ja, ich sag mal aus Sympathiegründen, dass der Geist in Prag da auch ganz gut aufgehoben ist. Deswegen, der stimmt dann auch.
Also ich sage, Prag stimmt nicht, Mexiko stimmt und das Tattoo stimmt, ja.
Gut, dann kann ich das ja jetzt.
Euch jetzt sagen,
dann, kann ich, kann ich das ja jetzt mal für die Hörer auflösen.
So, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es gibt keinen existenten Hahn an irgendwelchen Körperstellen, also auf jeden Fall an den Körperstellen, die ich jetzt gerade hier sehen kann. Und folgedessen können wir jetzt so konstatieren, die beiden sind Geisterbeschwörer.
Ja, das ist unser Geheimnis.
Unfassbar, ja, das solltet ihr auch niemandem erzählen, weil also so eine psychologische Behandlung, die dauert relativ lange. Und wir möchten euch ja auch nicht wiedersehen in irgendwelchen eingesperrten Gummizellen oder wie auch immer. Deswegen, da diesen Podcast ja sowieso niemand hört, ist die Gefahr relativ gering, dass es ans Tageslicht kommt. Aber interessant, sehr interessant.
Und weißt du was? Hättest du das Hörbuch gehört, hättest du die Antwort gewusst.
Ja, das kann gut sein. Aber du bist natürlich, weiß jetzt der Hörer nicht, aber du bist ja schon recht viel tätowiert am Oberkörper. Und von daher war das natürlich, die Füße gar nicht. Aber
es lag so nah.
Genau, es lag so nah. Ja.
Deswegen habe ich es mir ausgedacht. Und ehrlich gesagt, das ist auch etwas, was vielleicht mal wahr werden könnte.
Okay, ja, so. Und du hast uns auch verführt, ne? Von wegen so in die Ferne schweifen. Ne? Also, war ja jetzt hier gar nicht nötig. Es lag so nah. Also, ja, gut. Also, der Hahn ist auf jeden Fall gelogen. Und wie es um dein bestes Stück bestellt ist, bleibt im Dunkeln. Und das freut mich. Also, dass ihr da Kontakt zu auch einer anderen Dimension habt. Ja, ja. Schön.
Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ich fand, es war sehr, sehr unterhaltsam.
Hat uns auch Spaß gemacht.
Und ich freue mich schon auf euer nächstes Album. Aber jetzt kommt ja erstmal Lichtung. Und wie gesagt, ein Hörtipp für alle, ja, die Interesse an guter und außergewöhnlicher Musik haben.
Okay. All right then. An alle Taxifahrer da draußen, lasst die Finger davon. Alle anderen sollten sich das Album auf jeden Fall mal anhören.
Ja. Hey, na, Taxifahrer, vor allen Dingen, wenn ihr das laut macht, bitte nicht immer so leise, dass man nur die Hi-Hat hört. Das finde ich mir das Allerschlimmste. Ich habe schon so oft zu Taxifahrern gesagt, ey, weißt du, wenn du das so leise machst, irgendwie, dann mach's lieber aus.
Das liegt an der orientalischen Musik, die man vorwiegend in Berlin, wenn man im Taxi fährt, hört.
Ja, da bin ich großer Fan von. Das ist mir tausendmal lieber als irgendwie einige andere Materialien.
Mir auch, ja. In der Tat. Also.
Die wundern sich immer, wenn wir sagen, lauter.
Ja, vielen Dank nochmal.
Schönen Tag euch.
Vielen Dank. Tschüss. Wir müssen jetzt proben.
Tschüss. Gut, ciao. Ciao. Ja, es gibt Neuigkeiten für euch da draußen. Und zwar haben wir einen Koop-Partner gefunden, der uns demnächst präsentiert und wir die natürlich präsentieren. Und das wäre das Zillow-Magazin. Und Magazin ja nicht mehr. Das Zillow-Magazin gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Facebook-Seite. Und die machen da ganz, ganz tolle Sachen. Die sind wirklich unabhängig. Da findet ihr wirklich interessante und objektive Berichte zu verschiedenen Veröffentlichungen, die es da so gibt. Und können euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und da einfach mal mitzumachen, quasi.
Ja, finde ich toll, aber da muss ich in einem Punkt widersprechen. Natürlich sind die Berichte subjektiv. Wie das immer so ist, Musik ist eine subjektive Sache. Das heißt, die können auch sagen, sie finden es scheiße oder sie finden es gut. Aber ja, genau, Zillow, wer in den 80ern groß geworden ist und vor allen Dingen auch danach, kennt es ja noch als eine der Musikmagazine im Independent-Bereich. Und es lohnt sich, bei Facebook vorbeizuschauen. Wenn ihr schon da seid bei Facebook, dann könnt ihr auch unsere neue Purvinukova-Seite dort liken. Die hat man uns ja geklaut und die Heldautomat-Seite. Und dann seid ihr eigentlich immer top informiert über alles. Und ich freue mich drauf. Zillow war immer eines der Magazine, die ich sehr gern gelesen habe. Und wir werden da auch noch mal zu kommen in einer unserer Folgen, wie das eigentlich damals aussah in dieser Magazinwelt und Fanzine-Welt in den 80er Jahren. Ja. Freut euch schon drauf.
Das wird schön. Da kann ich ja dann auch ein bisschen was zu beitragen. Hab ja da auch eine ganze Zeit lang mitgewirkt. Und das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, genau. Bis dann.
Ja, bis die Tage.